ARD Sounds.
Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Es gibt gar nicht so wenige Menschen, bei denen der Name Mansur Ismail vermutlich dafür sorgt, dass ihnen das Blut in den Adern stockt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch auch noch an den Namen erinnert. In unserer zweiten Staffel sprechen wir nämlich in den Folgen 21 und 22 über ihn. Eine Doppelfolge also, in der es um den Hamburger Drogenpaten geht, um Mansur Ismail. Seit Jahren ist er auf der Flucht, per internationalem Haftbefehl gesucht. Und wenn ihr die Folgen nicht kennt, also ich kann sie euch empfehlen.
Wir erzählen euch hier einen Fall, der zeigt, dass Mansur Ismail, wo auch immer auf der Welt er steckt, immer noch in der organisierten Kriminalität in Hamburg mitmischt und dass er aus der Ferne immer noch die Strippen zieht. Dieser Fall gibt auch einen seltenen Einblick in eine Drogenbande. Er zeigt, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Und eins kann ich euch da jetzt schon sagen, wer da mitmischen will, muss wirklich hart gesotten sein. Und ihr werdet in dieser Folge auch genauer erfahren, was eigentlich unter dem staatlichen Gewaltmonopol zu verstehen ist.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die Hamburger Gerichtssäle und erzähle euch da von meinen spannendsten und interessantesten Fällen.
Und auch ich sage hallo und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in ARD Sounds. Da könnt ihr ihn auch abonnieren und ihr könnt ihn da auch liken, was Elke und ich natürlich ganz gut finden. Elke, meist nimmst du uns mit an einen Tatort, den wir ganz genau beschrieben bekommen. Wo spielt das Ganze, in welchem Stadtviertel, drin, draußen, bei welchem Wetter? Also wir kriegen all die Details. Heute ist es ein bisschen anders. Der Tatort ist nämlich ein Unbekannter.
Genau. Unser Fall, der nimmt seinen Ausgang am 27. Januar 2014 und das Ganze irgendwo in Hamburg an irgendeinem Straßenrand. Man weiß nur so ganz vage, das Ganze ist nahe des alten Teichwegs, also in Dulsberg, so heißt dieses Viertel in Hamburg. Da, an diesem Straßenrand, ist ein Lieferwagen geparkt. Er sieht aus wie der ja unauffällige Wagen einer Handwerksfirma. Aber statt Werkzeug ist da was anderes geladen an diesem Tag oder Abend. In dem Lieferwagen hat nämlich eine Bande, die im großen Stil mit Drogen handelt, Marihuana zwischengelagert. Es geht um 55 Kilogramm. Das Marihuana lagert da, ehe es weiterverkauft werden soll. Doch die Polizei, die bekommt Wind davon. Wie genau ist unbekannt, aber jedenfalls die Polizei entdeckt das Marihuana in diesem Lieferwagen und sie nimmt den Wagen samt Drogen mit und stellt das Ganze sicher. Die Drogen sind aus dem Verkehr gezogen.
Im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Und ja, erstmal noch nicht weiter ungewöhnlich, dass die Polizei jetzt Drogen sicherstellt.
Nee, aber jetzt passiert was, was unseren Fall hier ins Laufen bringt. Beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, etwas passiert nicht. Die Bande, die erfährt nämlich nicht, dass die Polizei die Drogen gefunden und schon beschlagnahmt hat. Ein Mitglied dieser Bande stellt nur eines Tages fest, scheiße, der Wagen und das Marihuana sind weg, einfach verschwunden.
Okay, das kann schon für Verwirrung sorgen, wo eben noch der Lieferwagen steht, parkt jetzt plötzlich ein anderes Auto. Und Elke, ich muss ja mal sagen, wo wir gerade in der letzten Folge über die EncroChat-Fälle gesprochen haben, da kommt mir das ehrlich gesagt fast ein bisschen niedlich vor, was du erzählst. Bei EncroChat, da geht es ja um das Schmuggeln von vielen, vielen Tonnen Kokain. Und wenn ich jetzt höre 55 Kilo Marihuana, dann klingt das so beim ersten Hinhören ehrlich gesagt ein bisschen nach Peanuts. Aber dann habe ich mal mir die Mühe gemacht und den Schwarzmarktwert gegoogelt. Und da liest man da auch schon ziemlich astronomische Zahlen. Also je nach Reinheit, je nach Qualität ist dann da die Rede von 330 bis 550.000 Euro. Also wir sprechen hier schon auch über Geld.
Wir sprechen definitiv über Geld, ja. Zumal man ja auch sicher davon ausgehen muss, dass diese 55 Kilo nur ein kleiner Teil des gesamten Marihuanas sein dürfte, was da im Umlauf ist. Diese Banden, die kaufen Drogen in der Regel ja in wirklich ganz großen Mengen an und in weiteren Schritten wird das dann immer kleinteiliger portioniert und immer weiter verteilt und letztlich dann an die Endabnehmer und Endabnehmerinnen verkauft. Also das hier, das war vielleicht nur ein kleiner Teil, der vielleicht gerade zur Auslieferung da irgendwo in der Gegend vorgesehen war.
Tja, nun ist das Zeug weg, umgeparkt und unauffindbar. Und zur Polizei werden sie ja kaum gehen können, sagen, Entschuldigung, wir vermissen unseren LKW, können Sie uns mal helfen? Das geht nicht. Aber wie gerät das Ganze dann ins Rollen?
Also wie gesagt, es weiß niemand, dass die Polizei das Marihuana gefunden und sichergestellt hat. Und das Bandenmitglied, das da vor der leeren oder anders gefüllten Parklücke gestanden haben wird, das wird da auch sicherlich ganz schön ins Schwitzen gekommen sein. Davon kann man mal ausgehen. Denn in dem Moment ist ja klar, die Bandenbosse, die werden natürlich nicht einfach sagen, okay, dumm gelaufen, dann eben 55 Kilo Marihuana weniger. Nee, die werden natürlich wissen wollen, wo das Zeug geblieben ist und vor allem natürlich auch, wer es genommen hat.
Also hier aus meinem kleinen Podcast-Stühlchen betrachtet, ist es auch ein bisschen witzig. Verarscht von der Polizei. Aber so richtig lustig bleibt es dann in diesem Milieu ja doch eher selten.
Nee, es bleibt hier wirklich gar nicht witzig, Anna. Man geht also innerhalb der eigenen Reihen erstmal auf die Suche nach diesem ja mutmaßlichen Verräter. Und der Verdacht, der fällt dann auch auf einen Mann, wir nennen den hier mal Yusuf. Yusuf, der gerät unter Verdacht, weil er wohl zusammen mit einem anderen Bandenmitglied für die Bewachung des Transporters zuständig war. Und deshalb, weil er jetzt unter Verdacht ist, wird er jetzt von der Bande zu einem, ich nenne das mal, Krisentreffen einbestellt. Zu einem Treffen, bei dem er verhört und dann auch wohl abgestraft werden soll. Und zwar in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2024. Da soll er zu einer Adresse in der Jevenstädter Straße kommen. Das ist in Hamburg-Lurup, also so im Westen der Stadt. Yusuf, der kommt, wie verlangt, wahrscheinlich gegen 22.40 Uhr dahin. Er trifft da auf mehrere andere Männer. Einer von ihnen heißt Mustafa, beziehungsweise er heißt anders, aber wir nennen ihn jetzt hier so. Ein zweiter Mann ist ein Mann, der in der Bande immer nur der Tschetschene genannt wird. Wir nennen ihn deswegen jetzt hier auch so. Und dann kommen noch so ein paar weitere Männer. Wie viele insgesamt, das ist unbekannt. Mustafa und der Tschetschene, die empfangen Yusuf in einem Raum. Das Ganze scheint in einem ja ganz normalen Wohnhaus zu spielen. Später ist jedenfalls öfters von einem Wohnzimmer die Rede. Sie sind da also mit mehreren Männern vor Ort. Und es ist noch jemand digital mit dabei. Mustafa, der hat auf seinem Handy eine Videoschalte am Laufen. Ein Mann ist von einem unbekannten Ort aus zugeschaltet an diesem Abend in Lurup. Dieser Mann, der wird bei der Schalte immer Aki genannt. Und die Polizei, die ist sich im Nachhinein sicher, dieser Aki, das ist Mansur Ismail.
Aha, ich habe ja schon ein bisschen drauf gewartet. Da ist er also, Mansur Ismail. Ich erspare euch jetzt all die schmutzigen Details. Wie gesagt, Folge 21, 22. Aber ein bisschen was fasse ich trotzdem noch mal zusammen. Mansur Ismail ist geboren am 12. November 1995 in Ägypten. Inzwischen ist er dann also gerade mal 30 Jahre alt, aufgewachsen in Hamburg-Altona. Lange Jahre in Drogengeschäfte verwickelt, irgendwann wegen Gewaltdelikten zu 3 Jahren Haft verurteilt. Aber statt in den Knast zu wandern, hat er sich ins Ausland abgesetzt. Seit Jahren wird er mit internationalem Haftbefehl gesucht und vermutet wurde er zuletzt, meine ich, in Spanien. Und trotz seiner Flucht soll er seine kriminellen Aktivitäten immer noch aus dem Ausland steuern. Und ich habe in einem der vielen Artikel im Netz gefunden, im Umfeld der organisierten Drogenkriminalität gilt Mansur Ismail tatsächlich als äußerst gefährlich und skrupellos. Ihm wird nachgesagt, ganz gezielt bewaffnete Gruppen oder Auftragskiller einzusetzen, um Konflikte im Drogengeschäft dann ziemlich gewaltsam zu lösen.
Und genau dieser Typ ist also offenbar faktisch in diesem Raum in der Nacht des 30. Januar 2024 da in Lurup mit dabei. Über das Handy von Mustafa. Und darüber, über dieses Handy, gibt er dann Anweisungen. Er ist es, der Yusuf, den mutmaßlich Abtrünnigen der Bande, persönlich verhört. Aki, der Mann im Hintergrund, also mutmaßlich Mansur Ismail, der befragt Yusuf eindringlich, das Ganze die ganze Zeit bewacht von Mustafa und dem sogenannten Tschetschenen. Und Yusuf, der beteuert eindringlich seine Unschuld. Er sagt immer wieder, er wisse nicht, wo die Drogen abgeblieben sind. Er habe sie einfach nicht geklaut.
Da muss er nicht mal gespielt haben. Er hat sie ja wirklich nicht geklaut. Logisch, er kann gar nicht wissen. Es hat ja schließlich die Polizei das Marihuana beschlagnahmt. Kann einem fast ein bisschen leid tun, der Yusuf.
Ja, das ist für ihn hier wirklich ziemlich fatal, muss man sagen. Also er beteuert seine Unschuld und er ist ja auch wirklich unschuldig. Aber wie soll er das denn beweisen? Das kann er natürlich nicht. Und natürlich glaubt ihm Mansur Ismail Aki da auch nicht. Und er befragt ihn immer weiter, er droht ihm, er verlangt das Marihuana raus und das Ganze, das zieht sich über 3 Stunden hin.
Das ist ein Albtraum. Dunkel, mitten in der Nacht. Yusuf weiß, er war es nicht. Und er weiß, dass Ismail ihm ganz sicher nicht glaubt. Und er weiß außerdem, mit dem ist nicht zu spaßen.
Aki alias Mansur Ismail reicht es dann irgendwann auch mit Yusuf. Der beharrt weiterhin darauf, dass er nichts über den Verbleib des Marihuanas weiß. Ja, und Mansur Ismail Aki will die Drogen einfach zurück. Deshalb wendet er sich jetzt da in seiner Videoschalte an Mustafa und den Tschetschenen und er gibt ihnen Anweisungen. Er sagt, geht mit ihm, mit Yusuf, in den Nebenraum und die beiden wissen, was sie zu tun haben.
Oh Gott, weißt du, was ich sofort für ein Bild vor den Augen habe? Diese unfassbaren Foltercontainer, die irgendwelche niederländischen Polizisten mal im Hafen entdeckt haben. Ich habe das in der Süddeutschen mal nachgelesen, da gab es einen ganz langen Artikel darüber und das las ich wirklich wie so ein Krimi von Fitzek. Und ganz ehrlich, ich glaube, ihr braucht mal eine Triggerwarnung. Ganz ehrlich, wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann skippt einfach mal, ich weiß nicht, 20 Sekunden vor, weil das ist wirklich gruselig. Also in diesem Artikel ist die Rede von 6 oder 7 umgebauten Seekontainern als Zellen oder besser als Folterkammer eingerichtet mit altem Zahnarztstuhl, Lederriemen, Handschellen und dann so klangvolles Werkzeug wie Heckenscheren, Zangen, Bohrer und chirurgische Instrumente, die zum Quälen von Menschen gedacht waren. Und die möglichen Opfer, die sollen dann halt entführt, gefoltert und erpresst werden. Also möchte man alles lieber in Drehbüchern lesen als in echten Ermittlungsakten. Wirklich gruselig.
Ja, und solche Folter, ja vielleicht nicht Container, aber ich nenne es mal Folterräume, das erfahren wir jetzt hier, die gibt es nicht nur im Film und in den Niederlanden, sondern auch hier in Hamburg. Jetzt wird es an dieser Stelle so ein bisschen unschön. Mustafa und der Tschetschene gehen also mit Yusuf in diesen Hinterraum und da verbinden sie ihm erstmal die Augen. Dann befehlen sie ihm, sein Oberteil auszuziehen und sich auf den Bauch zu legen. Yusuf legt sich hin.
Wie einfach so? Er versucht nicht zu fliehen oder sich zu wehren? Er muss doch Todesangst gehabt haben.
Nee, er wehrt sich nicht. Der legt sich einfach so hin. Ich denke, er wird wissen, dass er keine Chance hat zu fliehen und dass die Rache von Mansur Ismail dann im Zweifel ja vielleicht sogar noch furchtbarer werden kann. Außerdem gehört es sozusagen zum Ehrenkodex der Bande, dass man eine Strafe hinnimmt. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Also Yusuf, der legt sich einfach widerspruchslos auf den Bauch. Mustafa und der Tschetschene, die peitschen ihn aus mit einem Kabel. Sie schlagen ihm mit dem Kabel immer wieder auf den Rücken. Dann hält Mustafa ihm noch ein Messer vor und droht, ich schneide dir ohne zu zögern die Kehle durch. Anschließend gehen die drei dann in den ersten Raum zurück. Yusuf mit seinem zerfurchten, blutenden Rücken. Er wird dann für die Nacht entlassen aus dieser Wohnung, bekommt aber noch eine Frist mit auf den Weg. Er hat jetzt 24 Stunden Zeit, dann muss das Marihuana wieder da sein.
Okay, Elke, ich weiß ja nun, dass du den Fall kennst, weil er ja später vor Gericht gelandet ist. Heißt das denn dann im Umkehrschluss, dass Yusuf jetzt zur Polizei geht und die drei anderen verpfeift? Oder woher weiß die Polizei von dieser fürchterlichen Nacht in Lob?
Nee, Yusuf geht nicht zur Polizei. Der hält dicht, Ehrenkodex. Dass das alles auffliegt, das ist letztlich eigentlich nur einem reinen Zufall zu verdanken. Die Polizei ermittelt zu dieser Zeit nämlich gegen einen anderen Mann aus diesem Umfeld. Und im Zuge dieser Ermittlungen lädt sie diesen anderen Mann dann zu einer Vernehmung vor. Es kommt dann auch zu dieser Vernehmung. Das Ganze ist so etwa geschätzt so 5 Wochen nach der Nacht in Lurup, also wohl irgendwann Mitte März 2024. Und dabei, also als dieser Mann dann zur Vernehmung bei der Polizei sitzt, da deutet er plötzlich diesen Vorfall in Lurup an. Also er war da offenbar auch mit vor Ort, wohl einer dieser Männer, die eben mit dabei waren und die diese Drohkulisse gegen Yusuf mit aufgebaut haben. Die Ermittler, als sie das hören, werden natürlich voll hellhörig, ne? Und sie befragen diesen Mann dann dazu. Und der nennt da offenbar den Namen von Yusuf, also des gefolterten Mannes. Die Polizei nimmt daraufhin Kontakt zu Yusuf auf. Jetzt kommt eine Stelle, die etwas dubios ist, die ich aber leider nicht weiter erhellen kann. Yusuf, der ist da bereit, seinen Rücken rechtsmedizinisch untersuchen zu lassen. Das finde ich deshalb dubios, weil er seine Misshandlung ja gar nicht angezeigt hatte. Ne? Also keine Ahnung, warum er jetzt da auf einmal an der Stelle mit der Polizei kooperiert. Jedenfalls tut er das. Er wird dann untersucht und der Rechtsmediziner oder die Rechtsmedizinerin, die dokumentieren die Peitschenspuren auf seinem Rücken. Die sind noch deutlich zu sehen und inzwischen verkrustet.
Jetzt weiß die Polizei dann also, was in diesem dunklen Hinterzimmer passiert ist und dann nimmt sie die Ermittlungen auf.
Ja, und sie stößt dabei auf Mustafa. Nach dem braucht sie dann auch gar nicht so lange zu fahnden. Sein Aufenthaltsort, der ist bestens bekannt und er kann auch nicht abhauen. Mustafa, der sitzt nämlich inzwischen bereits wegen Drogengeschäften in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt dann also gegen ihn und sie kommt zu der Überzeugung, dass er derjenige ist, der in dieser Januarnacht Yusuf ausgepeitscht hat. Und die Staatsanwaltschaft, die erhebt Anklage.
Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Annelies Royale Welt. Ich habe ihn mir gestern extra nochmal angehört, damit ich weiß, was ich euch hier schmackhaft mache. Und ja, er schmeckt schon wirklich gut. In der Folge, die ich mir angehört habe, geht es um eine royale True Crime Story. Also um Royales geht es immer, aber hier geht es eben auch um True Crime. Und wer sich mit Königs so ein bisschen auskennt, der weiß, dass seit Anfang Februar in Norwegen der Prozess gegen Marius Høiby läuft. Der strohblonde Sohn von Kronprinzessin Mette Marit. Er ist angeklagt in 38 Punkten, unter anderem wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Drogendelikten. Wahnsinnig spannend. Vor allem fand ich spannend, wie groß die Unterschiede vor Gericht sind, ob da wer wie du und ich hockt oder ob es einer ist, der ein eingeheirateter Königsenkel ist. Also wirklich spannend. Annelies Royale Welt, so heißt der Podcast, erscheint alle 14 Tage sonntags in ARD Sounds. Am 2. Februar 2026 beginnt dann vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen Mustafa.
Ich muss gestehen, obwohl ich schon so lange im Gericht unterwegs bin und wirklich schon sehr viele unterschiedliche Typen an Straftätern erlebt habe, habe ich selbst immer noch so ein bisschen Klischees im Kopf, wenn ich zu einem Fall gehe. Und hier ist es auch so. Bei dieser Vorgeschichte, da komme ich in der sicheren Erwartung ins Gericht, da auf so einen Angeklagten zu stoßen, der schon auf den ersten Blick ja irgendwie total krass und abstoßend ist. Und dann sitzt da so ein Youngster mit wirklich ganz freundlichem, offenem Gesicht. Mustafa, der ist 25 Jahre alt, er trägt ein gebügeltes schwarzes Hemd, hat einen schwarzen Bart, Undercut, aber ein wirklich, wie ich finde, ganz jugendlich frisch wirkendes Gesicht. Also diese Typen, die ich bei so einer Geschichte im Kopf habe, die gibt's ja schon auch wirklich oft, ne? Also die selbst im Gericht ganz breitbeinig auftreten und so tun, als wären sie da die großen Checker, die alles voll im Griff haben. Aber so wirkt Mustafa erstmal gar nicht.
Aber sag mal, Elke, warum sitzt er da eigentlich alleine und nicht mit diesem Tschetschen, der ja in der Nacht auch dabei gewesen sein soll?
Also ich nehme an, dass sie den nicht identifizieren konnten. Die Rede ist immer von einem unbekannten Mittäter, eben diesem Tschetschenen. Ich nehme an, dass sie den Namen einfach nicht haben. Und dieser Mann, der die Polizei ja überhaupt auf diese ganze Sache gestoßen hat, der hat offenbar auch keinen Namen genannt. Und auch Yusuf, der hat dann da zwar seine Namen vorgezeigt, aber auch niemanden benannt. Mustafa konnte die Polizei dann anderweitig ermitteln. Ja, und deswegen sitzt er jetzt eben hier und ist der Angeklagte. Der Staatsanwalt, der verließ dann die Anklage. Er hat Mustafa wegen erpresserischen Menschenraubs, versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und bewaffneten Handels mit Cannabis angeklagt. Also einer ganzen Palette an Straftaten. Der Staatsanwalt beschreibt dann nochmal, wie das in der Nacht alles abgelaufen sein soll. Und er bringt hier auch explizit den Namen Mansur Ismail ins Spiel. Er sagt, im Auftrag von Mansur Ismail haben Mustafa und der unbekannte Mittäter Yusuf über mehrere Stunden in der Jevenstädter Straße festgehalten, haben seinen nackten Rücken ausgepeitscht und ihm gedroht, ihn umzubringen. Der Staatsanwalt nennt in der Anklage auch noch ein weiteres Detail. Mustafa soll Yusuf auch noch eine gefährlich aussehende Waffe vorgehalten und in den Mund gesteckt haben. Der Staatsanwalt spricht ausdrücklich von einer Bestrafungsaktion.
Einem Mansur Ismail klaut man eben einfach keine Drogen.
Eben.
Jetzt bin ich gespannt, was Mustafa zu einem zu sagen hat.
Der lässt erstmal seinen Anwalt eine Erklärung abgeben. Darin deutet sich als erstes an, dass Mustafa in der Sache bei einem Anhörungstermin wohl schon vorher alles gestanden hat. Er hat die Verantwortung für diese Nacht und diese Foltergeschichte schon übernommen. Mustafa spricht in der Erklärung vom dunklen Kapitel seines Lebens. Er spricht von einer Gangsterwelt, in der er da gewesen sei. Und er sagt, ich stehe selber fassungslos vor meinem Verhalten. Ich verurteile und bedauere selbst, was ich da getan habe. Er lässt seinen Anwalt sagen, dieser Prozess ist hoffentlich der finale Abschluss für das dunkle Kapitel meines Lebens, auch durch die zu erwartende hohe Freiheitsstrafe.
Ja, ich verstehe. Also er präsentiert sich vor dem Gericht schon mal voll der Reue. Kommt er denn dann auch noch auf die Tat nachzusprechen? Also gibt er noch eine Erklärung zur Nacht des 30. Januar 2024 ab?
Ja, das macht er. Mustafa lässt in der Erklärung sagen, Ich wurde durch eine, Zitat, mich beauftragende und weisungsgebende Person losgeschickt, einige Jungs zur Rede zu stellen.
Eine mich beauftragende und weisungsgebende Person. Aber der Name Mansur Ismail, der fällt nicht.
Nee, Name nennt er keine. Mustafa erzählt dann weiter, dass andere aus der Bande den Auftrag bekommen hatten, die Person, also Yusuf, zu diesem Treffpunkt in Lurup hinzubringen. Jetzt Mustafa wörtlich, ich bin da in der Erwartung hingegangen, auch Strafmaßnahmen durchzuführen.
Finde ich jetzt schon ein bisschen krass, also voll ungeschminkt die Wahrheit. Er hätte ja auch irgendwie erzählen können, dass er da voll nichtsahnd hingegangen ist und dann vor Ort irgendwie gezwungen worden sei.
Ja, aber er beschönigt dann nichts. Also er sagt wirklich, dass er von vornherein wusste, was da von ihm erwartet wird und was seine Aufgabe sein würde. Er also dahin nach Lurup. Er erzählt in der Erklärung, dass er als erster dann da war vor Ort. Dann sei als nächstes der Tschetschene gekommen und dann noch so ein paar weitere Leute, die er aber nicht gekannt haben will. Als sich alle versammelt hatten, habe er die Videoschalte zum, Zitat, Anweisenden gestartet. Mustafa war also demnach der Mann vor Ort, der in direktem Kontakt mit diesem Aki, also wohl mit Mansur Ismail, war. Er selbst, also Mustafa, habe Yusuf nicht zu den verschwundenen Drogen befragt, sagt er. Aber er sei eben auch bedrohlich aufgetreten und habe auch ein Messer dabei gehabt. Yusuf wurde dann also von diesem Hintermann per Videoschalte befragt. Der Hintermann, den Mustafa jetzt weiter der Verantwortliche nennt, der habe dann entschieden, dass Yusuf abgestraft werden müsse. Mustafa sagt, wir sind dann mit ihm in einen Nebenraum gegangen, da haben wir ihn mit einem Elektrokabel ausgepeitscht. Er lag reglos auf dem Bauch. Und jetzt, Anna, kommt eine Stelle, die ich wirklich bemerkenswert finde. Mustafa sagt, in der Welt, in der ich mich da befand, waren das die Regeln. Und jetzt kommt's, wahrscheinlich hätte ich so eine Abstrafung bei Fehlverhalten auch akzeptiert.
Das ist so eine Parallelwelt, Elke. Eine Männerparallelwelt, muss man dazu sagen, finde ich. Eigene Regeln von allen akzeptiert, foltern mitten in irgendeinem spießigen Einfamilienhausgegend und alle finden es völlig normal.
Das Interessante ist, dass Mustafa das jetzt, wo er da raus ist, realisiert, dass er da in einer ja wirklichen Parallelwelt mit ganz eigenen Regeln gelebt hat. Und dass das natürlich nicht richtig und normal ist, was er da gemacht hat. Aber damals, da war es für ihn eben richtig, auch wenn es bedeutet hat, einen Menschen zu foltern. Das waren eben die Regeln, so sagt das ja selber auch. Und die Ansage des Hintermannes sei es gewesen, ein Zeichen zu setzen, dass man niemanden verarschen könne. Diese ganze Aktion, heißt es in Erklärung, hat insgesamt etwa 3 Stunden gedauert. Mustafa sagt, ich habe mich als Vollstrecker benutzen lassen. Jetzt aber will er echt geläutert sein. Er lässt seinen Anwalt sagen, ich bin da entgleist. Jetzt würde er alles daran setzen, im Gefängnis eine vernünftige Berufsausbildung zu bekommen. Und hier an dieser Stelle wird nämlich noch was bekannt. Mustafa, der ist ja schon seit 2 Jahren inzwischen in Untersuchungshaft. Er wurde kurz nach der Sache in Lurup wegen anderer Vorwürfe verhaftet. Also als man noch gar nichts von seiner Beteiligung an dieser Abstrafungsaktion wusste. Und in dieser anderen Sache, für die er damals verhaftet wurde, ist er auch bereits verurteilt. Und zwar zu fast 8 Jahren Gefängnis.
Da müssen aber ziemlich harte Sachen in seinem Schuldspruch aufgelistet sein. 8 Jahre ist ja mal jenseits von jedem Kavaliersdelikt. Und jetzt noch die Folternummer obendrauf. Also seine besten Jahre, da kann man mal sagen, hat er dann auf jeden Fall im Knast verbracht. Jetzt droht ja noch mal eine sehr, sehr lange Zeit Gefängnis obendrauf.
Ihm droht definitiv eine sehr lange Zeit im Gefängnis. Das ist an der Stelle jetzt schon klar, ja. Nachdem Mustafas Anwalt mit der Erklärung fertig ist, meldet sich Mustafa dann auch nochmal persönlich zu Wort. Er erzählt erstmal, wie sein Leben bis dahin verlaufen ist. Er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und er sagt, dass er eine sehr schöne Kindheit hatte. Jetzt kommt was, was mich dann auch wirklich nochmal überrascht hat. Mustafa, der war mit seinem Leben nämlich eigentlich auf einem echt wirklich richtig guten Weg. Er hat Abitur gemacht, hatte immer gute Noten in der Schule. Und nach dem Abi, da hat er dann sogar erstmal studiert.
Und dann von der Uni abgebogen in die organisierte Kriminalität.
Ja, er hat erst angefangen, Elektrotechnik zu studieren. Das hat aber nach einem Semester dann abgebrochen. Das war dann doch nicht so ganz sein Ding. Und dann hat er mit BWL angefangen, also mit einem Wirtschaftsstudium. Grundsolider, kann man sagen, geht's ja nun wirklich kaum. In der Zeit des Studiums aber, erzählt Mustafa dann, ist er am Wochenende immer viel ausgegangen, auf den Kiez, war da in Clubs unterwegs. Ja, und da hat er Leute kennengelernt. Leute, wie er sagt, die immer viel Geld in der Tasche hatten, die dann in der Bar oder im Club eine Runde nach der anderen ausgegeben haben und die einfach wie selbstverständlich immer Kohle hatten und alles bezahlt haben. Und da sagt Mustafa, das fand er beeindruckend. Es war ihm schon so ein bisschen unangenehm, ne, dass immer die anderen alles bezahlt haben und er als Student irgendwie nichts. Und dann irgendwann in dieser Zeit haben diese anderen Leute ihn dann gefragt, ob er nicht vielleicht auch so viel Geld haben wolle, ob er nicht einsteigen will. Mustafa sagt, er habe das erst abgelehnt, aber nach 1,5 Jahren sei er dann eingeknickt. So eine Drogenbande ist ja ein wirklich sehr straff hierarchisch organisiertes Gebilde. Und Mustafa sagt, er sei sehr schnell aufgestiegen. Zitat, ich war voll in meiner Gangsterwelt und ich fühlte mich stark. Mustafa erzählt weiter, mir wurde gesagt in dieser Gangsterwelt, es gibt Regeln. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass ich das auch richtig finde. Also man kann sagen, er ist in eine völlig neue Welt eingetaucht, die er seine Gangsterwelt nennt. Und es war für ihn nur logisch, dass er jetzt eben auch nach den Regeln dieser Gangsterwelt lebt.
Und das selbst dann, wenn es bedeutet, andere Menschen zur Abstrafung zu foltern.
Ja, Mustafa sagt, dass er sich heute sehr dafür schämen würde. Deshalb habe er auch seine Familie gebeten, nicht zu seinem Prozess zu kommen, weil, Zitat, ich mich für mein damaliges Ich schäme.
Also ich finde, es klingt tatsächlich alles sehr vorbildlich geläutert. Hast du ihm es abgenommen oder war das doch nur so eine Strategie, um am Ende eine glimpflichere Strafe zu kriegen?
Na, ich habe mich das schon auch die ganze Zeit gefragt, ne? Und Mustafa deshalb auch die ganze Zeit ziemlich beobachtet. Aber letztlich ist es ja so, dass von einem glimpflich Davonkommen bei ihm im Grunde eh überhaupt keine Rede mehr sein kann. Er hat ja schon fast 8 Jahre Haft, die er absitzen muss. Für einen 25-Jährigen ist das ja ohnehin schon eine wirklich fast unabsehbar lange Zeit. Und er weiß einfach, dass diese Zeit noch länger werden wird durch diesen Prozess. Und ich fand dann schon, dass er alles wirklich ja komplett ungeschminkt erzählt hat. Es hätte durchaus die eine oder andere Stelle gegeben, an der er seine Verantwortung so ein bisschen hätte runterspielen können. Also was wir vorhin schon hatten, ne, dass er gesagt hat, ihm war klar, dass von ihm eine Abstrafungsaktion verlangt wird, als er da nach Lurup gefahren ist. Oder auch später, als er sagt, er fand diese Abstrafungsaktion auch richtig, weil sie den Regeln der Bande entsprach. Da hätte er ja auch versuchen können, alles so darzustellen, dass er gezwungen wurde oder das nur aus Angst gemacht hat oder, weiß nicht, gar nicht so fest zugeschlagen hat oder so. Also es hätte viele Stellen gegeben, wo er seinen eigenen Anteil wirklich hätte runterspielen können. Und das hat er aber alles nicht getan. Er hat frei heraus erzählt, was passiert ist. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe ihm seine Reue schon geglaubt. Mustafa sagt dann noch, dass ihm im Knast erst wieder bewusst geworden sei, was er vom Leben wirklich möchte. Er wurde ja mit 23 Jahren schon inhaftiert. Jetzt sagt er, möchte er in der Haft eine Ausbildung zum Elektriker machen. Das sei ihm total wichtig.
Also Mustafa hat ja durchaus ein bisschen was erzählt, aber Name-Dropping war jetzt keins dabei, oder? Ich meine, das kann ich schon auch verstehen. Ein Mann so Ismail zu verpfeifen, das kann vermutlich schnell mal tödlich enden.
Absolut. Das sagt dann der Anwalt für Mustafa auch nochmal. Er macht ganz klar, dass Mustafa in diesem Prozess bei aller Offenheit, die er sonst dazu Tage legt, auf jeden Fall keinen Namen nennen wird. Ich würde auch davon ausgehen, ne, wenn sich sowas im Knast rumspricht, ne, dass er den Namen nennt, dass das dann natürlich wahnsinnig gefährlich für ihn werden könnte. Und dann sagt der Anwalt auch noch eine Sache ergänzend dann zu den Anklagevorwürfen. Das Einzige, was Mustafa da bestreiten würde, das sei die Sache mit der Pistole. Also er ist ja auch angeklagt, Yusuf da eine Pistole vorgehalten und in den Mund gesteckt zu haben. Und da sagt der Anwalt, dass das nicht so war. Also ob überhaupt mit einer Schusswaffe oder mit Erschießung gedroht wurde, das wisse er jetzt nicht. Aber Mustafa, der sei das jedenfalls nicht gewesen.
Und sag mal, Elke, eine Pistole im Mund, das macht die Anklage gleich noch viel dramatischer?
Ja, definitiv. Also wenn es jetzt eine echte Schusswaffe gewesen wäre, ist natürlich nochmal eine ganz andere Waffe als jetzt nur ein Messer. Das ist auf jeden Fall immer sehr strafschärfend in so einem Fall. Der Anwalt sagt dann auch nochmal, wer in der Nacht dabei gewesen sein soll. Also keine Namen, ne? Aber er hat da so Arbeitstitel für. Ein Pole, ein Kurde, ein Tschetschene und ein Marokkaner.
Da könntest du jetzt guten Witz draus erzählen. Klingt so wie der Einstieg. Ein Amerikaner, ein Engländer und ein Spanier.
Ja, so ungefähr, das stimmt. Für diesen Tag ist der Prozess dann auf jeden Fall auch schon zu Ende. Die Beweisaufnahme in diesem Fall, die gestaltet sich dann insgesamt, muss man sagen, leider doch relativ schwierig. Die Kammer hat natürlich alle als Zeugen geladen, die in der Nacht dabei gewesen sein sollen und die überhaupt identifizierbar und irgendwie greifbar sind. Aber auch die haben den Ehrenkodex ihrer Bande voll verinnerlicht und sind nicht bereit, da jemanden reinzureiten und Namen zu nennen. Und sie müssen vor allem auch nicht aussagen, weil sie ein Auskunftsverweigerungsrecht haben. Wenn du jetzt Mitglied in so einer Drogenbande bist, dann hast du dich natürlich auch strafbar gemacht, ne? Also selbst wenn sie in der Nacht jetzt nicht zugeschlagen haben, Drogenhandel an sich ist ja natürlich auch illegal. Also dann, ne, bedroht ja auch ein Verfahren. Und da sich im Gericht niemand selbst belasten muss, müssen die nicht aussagen. Und ja, das tun sie dann halt auch nicht.
Aber was ist denn mit Yusuf, also mit dem, um den es da geht? Sagt er auch nicht aus?
Nee, der beruft sich auch auf sein Auskunftsverweigerungsrecht. Das ist in seinem Fall alles so ein bisschen paradox, ne? Weil er sich ja rechtsmedizinisch untersuchen lassen hat. Aber jetzt hält er dicht und er sagt nichts, trotz allem, was ihm passiert ist. Er wurde ja sogar gefoltert und abgestraft, obwohl er das Marihuana ja gar nicht mal abgezweigt hatte. Der Prozess geht also schon relativ schnell zu Ende, und zwar am 24. Februar. Da erzählt Mustafa erstmal noch, wie es ihm inzwischen so geht. Er hatte bei seiner Verhaftung noch bei seinen Eltern damals gewohnt, zu denen er wohl auch ein wirklich sehr inniges Verhältnis hat. Er erzählt, dass die Inhaftierung für ihn wirklich ein Riesenschock gewesen sei. Zumal ihm auch sofort klar gewesen sei, dass er noch eine ganze Zeit lang im Gefängnis würde verbringen müssen. Deshalb habe er seine Fehler reflektiert, wie er sich selbst ausdrückt. Schlimm sei für ihn vor allem auch gewesen, als seine Eltern ihn besucht haben. Die hätten da im Gefängnis geweint. Und da sagt er, das war wirklich nicht schön, das hat mich belastet. Das Verhältnis zu seinen Eltern, das sei aber auch jetzt noch, wo er in Haft ist, immer noch sehr eng.
Ich finde es irgendwie ein bisschen irritierend. Auf der einen Seite finde ich es wahnsinnig schlimm, Mutti zu enttäuschen, aber es ist völlig okay, diesen Yusuf bis auf die Knochen auszupeitschen.
Der Vorsitzende Richter, der verliest dann den Bundeszentralregisterauszug. Das ist immer am Ende eines Prozesses. Also da geht es dann darum, ob und gegebenenfalls was für Vorstrafen jemand hat. Und das ist an dieser Stelle bei Mustafa schon wirklich interessant. Wir wissen ja schon, dass Mustafa bereits für fast 8 Jahre verurteilt ist. Aber jetzt wird auch bekannt, wofür. Zum einen für sehr viele Drogendelikte. Vor allem aber war er wohl auch bei dieser geplanten Entführung in Eidelstedt dabei, die wir in unserer Doppelfolge zu Mansur Ismail schon mal erwähnt hatten, Anna. Da waren mehrere Männer mit Maschinenpistolen in der Hand in Richtung so einer Sportsbar gestürmt und hatten da versucht, einen Mann in ihr Auto zu zerren, um den dann zu entführen. Dieser Mann, der konnte sich dann in den Laden wieder reinflüchten und sich retten. Und jetzt kommt aber hier raus, da war Mustafa auch dabei. Und dafür ist er auch verurteilt. Und ein Großteil seiner Strafe geht auch genau darauf.
Also was dem alles erspart geblieben wäre, wenn er während seines BWL-Studiums nicht den Kiez als seine Meile fürs Feierabendbier entdeckt hätte, sondern, was weiß ich, irgend so einen kleinen Italiener nebenan oder mit Kumpels in einer Fitnessbude oder so. Sein Leben wäre ja nicht ganz unerheblich anders verlaufen. Und jetzt, Elke, jetzt beginnen die Plädoyers und den Anfang, den macht die Staatsanwaltschaft.
Genau, der Staatsanwalt, der benennt als erstes wieder Mansur Ismail und er sagt, das war dieser Aki, der aus dem Ausland zugeschaltet war. Der Staatsanwalt, der ist ja der Einzige, ne, der Mansur Ismail immer wieder benennt. Die anderen, die tun das nicht. Aber seinen Ermittlungen zufolge deutet einfach alles darauf hin. Und da in dem Prozess gehen auch einfach alle davon aus, dass dieser Aki Mansur Ismail war. Zum Sachverhalt sagt der Staatsanwalt dann nicht mehr so sehr viel. Mustafa hat das ja im Wesentlichen noch alles gestanden. Nur zu der Pistole sagt er noch mal was. Mustafa war ja auch angeklagt, Yusuf mit einer Waffe bedroht zu haben. Das habe sich im Prozess aber nicht erwiesen, sagt der Staatsanwalt jetzt. Also das wirft er ihm jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr vor. Also er rechnet Mustafa sein umfassendes Geständnis natürlich strafmildernd an und seine Reue, die nimmt ihm der Staatsanwalt auch wirklich ab. Allerdings sagt er dann auch, dass die Beweislage gegen Mustafa wohl ohnehin schon ganz gut war. Telefonauswertungen hätten ergeben, dass er in dieser Nacht in Lurup dabei war. Und krasses Detail, auf dem Handy von Mustafa, da gab es wohl das Video einer weiteren Auspeitschung. O-Ton Staatsanwalt, sowas ist ihm nicht wesensfremd. Der Staatsanwalt, der sagt dann noch was dazu, dass Yusuf ja offenbar auch nicht gerade ein Unschuldslamm ist. Der ist ja nun offenbar auch mit in dieser Drogenbande. Aber trotzdem, sagt der Staatsanwalt, habe er Menschenwürde, wie jeder andere Mensch auch. Und auch wenn er selbst dem kriminellen Milieu entstammt und selbst kein Strafverfolgungsinteresse hat, er hat Mustafa ja nicht angezeigt und auch im Prozess nichts gesagt. Aber natürlich hat er trotzdem Menschenwürde und musste auch staatlich geschützt werden. Und der Staatsanwalt listet dann auch noch so ein paar Punkte auf, die aus seiner Sicht zu Lasten von Mustafa ins Gewicht fallen. Da spricht er vor allem die Art und Weise an, wie er auf Yusuf eingewirkt hat. Das bezeichnet er als besonders erniedrigende und entwürdigende Behandlung. Es habe in diesem Raum da in Lurup eine Übermacht der anwesenden Personen gegeben. Yusuf, der sei seinen Peinigern ausgeliefert und da eben über Stunden eingesperrt gewesen. Er habe Todesangst gehabt. Und noch 5 Wochen später seien die Spuren auf seinem Rücken einfach deutlich sichtbar gewesen. Der Staatsanwalt, der spricht von einer schlimmen Art von Selbstjustiz. In Mustafas Gangsterwelt, da hätten nicht mehr die Regeln der richtigen Welt gegolten, sondern nur noch eigene. Dieser Prozess, der habe Einblicke in eine Parallelwelt gegeben, die man aus Filmen oder Schilderungen, zum Beispiel aus den Niederlanden, kennen würde. Und von der er bisher nicht wusste, dass sie die auch wirklich in dieser Form in Hamburg geben würde. Er kommt dann zu der Strafe, die er für Mustafa verlangt. Für die Aktion in der Folternacht fordert er jetzt so isoliert betrachtet 7 Jahre Haft. Das wird aber natürlich mit den ganzen anderen Vorstrafen dann zu so einer Gesamtstrafe zusammengezogen. Im Ergebnis verlangt er 10,5 Jahre Gefängnis für Mustafa. An der Stelle wird ganz beiläufig übrigens noch ein interessantes Detail aus dem Innenleben dieser Bande bekannt. Mustafa, der hatte für sein Mitwirken regelmäßig monatlich eine Entlohnung bekommen. Und für die Folter gab es dann noch eine Sondervergütung von ungefähr 2000 Euro.
Dieses Paralleluniversum wird irgendwie immer runder. Fehlt gerade noch, dass sie sich dafür irgendwelche Rentenpunkte anschreiben. Ist doch verrückt.
Ja, es ist echt bemerkenswert, finde ich auch. Dann plädiert Mustafas Anwalt und der hebt natürlich nochmal besonders hervor, was alles für seinen Mandanten sprechen würde. Er spricht von einem schwarzen Kapitel in Mustafas Leben. Er sagt, dass der sich jetzt wirklich dafür schämen würde und im Nachhinein komplett entsetzt sei über das, was er da alles getan hat. An der Stelle wird dann noch bekannt, dass es sogar noch ein weiteres Verfahren gegen Mustafa geben wird. Also die Strafe, die jetzt hier in diesem Prozess rauskommen wird, wird also noch nicht mal die letzte sein. Der Anwalt spricht dann auch nochmal an, dass sein Opfer, also Mustafas Opfer, kein unbescholtener Bürger war, sondern das Ganze habe in der Innenwelt von Mustafas Gangsterwelt gespielt. Und der Anwalt sagt nochmal explizit, Mustafa, der hätte eine solche Abstrafung auch gegen sich selbst akzeptiert. Zitat, das waren die Regeln. Wobei er natürlich betont, dass er das staatliche Gewaltmonopol nicht in Frage stellen wolle.
Erklär doch nochmal, was er an der Stelle damit meint.
Also das staatliche Gewaltmonopol, das bedeutet ja, dass nur der Staat Fehlverhalten bzw. strafbares Verhalten sanktionieren darf. Das ist ein ganz elementarer Bestandteil unseres Rechtsstaates. Wir dulden hier keine Selbstjustiz. Es dürfen nicht zwei Banden sagen, ey, wir klären das mal alles unter uns. Nee, das ist Aufgabe des Staates. Der Anwalt, der will aber trotzdem zumindest mit ansprechen, dass ja hier kein unbeteiligter Dritter misshandelt wurde, sondern Yusuf, der die Regeln seiner Gangsterbande selbst ja eben auch anerkannt hatte und in dem Moment wahrscheinlich sogar richtig fand, auch wenn es natürlich für ihn da gerade sehr wehgetan hat.
Also das heißt, wenn Mustafa jetzt nicht Yusuf misshandelt hätte, sondern irgendeinen x-beliebigen Partygänger auf dem Kiez, der mit dieser Bande gar nichts zu tun hat, quasi vollkommen unbeteiligt und dann mit Kabeln auf den Rücken drangsaliert, dann wäre das Gericht zu einem anderen Urteil gekommen?
Ich denke, das würde auf jeden Fall Strafschärfen ins Gewicht fallen, ja, wenn ein unbeteiligter Dritter zu Schaden gekommen wäre. Also jemand, der mit all diesen Drogengeschäften gar nichts zu tun hatte und vielleicht einfach ein Zufallsopfer gewesen wäre. Und deshalb will der Anwalt hier eben nochmal betonen, na so war es halt genau nicht. Es war eben kein unbeteiligter Dritter. Der Anwalt spricht dann noch die konkrete Rolle von Mustafa in der Bande und auch in jener Nacht an. Er sagt, oben sei eine, Zitat, sehr anweisungsstarke Person gewesen.
Und damit meint der Mansur Ismail?
Ja, der Anwalt spricht den Namen nicht aus, aber es ist allen klar, wen er meint. Unter dieser Person, sagt er dann weiter, gäbe es in der Bande noch viele weitere Hierarchiestufen. Und viele Stufen darunter, sagt er, da laufen dann so Leute wie der angeklagte Mustafa rum. Zitat, Mustafa war ein idiotischer Handlanger.
Er nennt seinen Mandanten einen idiotischen Handlanger. Ist jetzt auch nicht gerade ein Kompliment. Also sowas wie naiver Handlanger hätte es ja vielleicht auch getan.
Ja, vielleicht, aber sein Wording war idiotischer Handlanger. Und der Anwalt sagt dann weiter, dass er jetzt für diese Nacht isoliert betrachtet eine Höchststrafe von 5 Jahren angemessen fände. Und dass das dann mit den Vorstrafen von Mustafa zusammengezogen maximal 8,5 Jahre werden sollten, maximal. Mustafa, der sei noch jung und man sollte ihm eine Perspektive für sein weiteres Leben erhalten.
Nach dem Anwalt, Elke, bleibt ja immer noch das sogenannte letzte Wort für den Angeklagten. Wie nutzt Mustafa das?
Na, er sagt dann nochmal, dass er sich entschuldigen wolle. Er sagt, ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe. Ich arbeite im Gefängnis an mir, auch mit Hilfe vom Psychologen. Er sagt, ich weiß, dass ich eine Strafe verdiene und ich bitte darum, dass die nicht allzu hoch wird.
Dann verkündet die Strafkammer ihr Urteil. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, bin ich echt so ein bisschen ambivalent, was ich eigentlich angemessen finde.
Es werden 9 Jahre und 8 Monate Gesamtstrafe, also noch ganz knapp einstellig. Dazu wird eine knappe 500.000 Euro bei Mustafa eingezogen. Also das Gericht geht davon aus, dass das die Summe war, die er durch seine Verbrechen als Gewinn gemacht hat. Das heißt, wenn er das Geld jetzt nicht mehr zu Hause unter dem Kopfkissen liegen hat, dann wird er, auch wenn er im Knast jetzt wirklich eine Elektrikerausbildung macht und danach als Elektriker arbeitet, von seinem Verdienst auf lange Zeit wohl nur das Existenzminimum behalten können. Der Vorsitzende Richter fasst dann nochmal zusammen, was genau in der Nacht in Loro passiert sei. Auch er nennt Mansur Ismail übrigens nicht beim Namen. Er spricht jetzt immer nur von Aki. Dieser Aki hat laut dem Richter per Video beim Auspeitschen auch direkt zugeschaut. 20 Hiebe soll es gegeben haben, die Yusuf ohne jede Gegenwehr über sich ergehen ließ. Danach habe dieser Aki noch mit auf den Weg gegeben, jetzt gibt es noch 24 Stunden Zeit, das Marihuana zurückzubringen.
Was er ja nicht konnte, weil er es ja nicht hatte. Es lag ja warm und trocken bei der Polizei. Weißt du, wie es für Yusuf weitergegangen ist?
Nee, leider nicht. Aber wir wissen ja, so zynisch es jetzt klingt, dass er immerhin noch lebt. Abschließend sagt der Vorsitzende Richter dann noch, das Opfer, also Yusuf, habe sich zwar den Spielregeln seiner Gruppierung unterworfen, er sei aber besonders erniedrigt worden. Das sei Selbstjustiz in einer Art Parallelgesellschaft gewesen. Der Staat, der habe das Gewaltmonopol. Man könne nicht dulden, wenn eigene Regeln mit Gewalt durchgesetzt werden.
Also Elke, ich muss ja mal sagen, dass ich tatsächlich dankbar dafür bin, dass es dieses staatliche Gewaltmonopol so gibt. Ich hätte es schon schwierig gefunden, wenn Banden untereinander ihre eigenen Regeln konstruieren dürfen und sich nicht auch an die Regeln der Gesellschaft halten müssen. Rechte stärkeren, rechte mächtigsten Familienbande oder des brutalsten Drogenbarons gilt einfach mal nicht. Und dass Mustafa sein Drogengeld am Ende auch nicht unter dem Kopfkissen behalten darf, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gut. Elke, in 2 Wochen sehen wir uns wieder und dann sprechen wir über was?
Wir sprechen über das Thema Öffentlichkeit im Strafprozess. Das Ganze anhand eines Falles, in dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden war, eigentlich mit gutem Grund. Aber das Ganze, muss man sagen, ist ziemlich nach hinten losgegangen. Es gab sehr schlimme Kritik an diesem Urteil, weil es nicht vermittelbar war. Und was da so die Aspekte sind, die damit reinspielen, das erzählen wir das nächste Mal.
Klingt spannend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Die neuen Folgen, die hört ihr immer zuerst in ARD Sounds. Dort könnt ihr uns am besten gleich mal abonnieren. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.